Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig.
Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht?
Ich habe die Weisung. Guten Tag.
Was ist das, die Weisung?
Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend.
Und er zündete sie wieder an.
Aber warum hast du sie eben wieder angezündet?
Das ist die Weisung.
Ich verstehe nicht.
Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag.
Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rotkarierten Taschentuch.
Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen.
Und seit damals wurde die Weisung geändert?
Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben.
Und?
Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus.
Das ist ja drollig. Die Tage dauern bei dir eine Minute.
Das ist ganz und gar nicht drollig. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen.
Ein Monat?
Ja, 30 Minuten, 30 Tage.
Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, die er einmal gesucht hatte und um deretwillen er seinen Sessel rückte. Er wollte seinem Freund beispringen.
Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest.
Ich will immer.
Denn man kann treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort.
Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen? Dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst.
Das hat nicht viel Witz. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf.
Dann ist es aussichtslos.
Aussichtslos? Guten Tag.
Und er löschte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Das kommt vielleicht daher, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er stieß einen Seufzer des Bedauerns aus und sagte sich noch,
der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist nicht Platz für 2.
Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte. Besonders der 1440 Sonnenuntergänge wegen, in 24 Stunden. Der 6. Planet war 10-mal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb.
Da, schau, ein Forscher,
rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist.
Woher kommst du?
Was ist das für ein dickes Buch? Was machen Sie da?
Ich bin Geograf.
Was ist das, ein Geograf?
Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.
Das ist sehr interessant. Endlich ein richtiger Beruf.
Und er warf einen Blick um sich auf den Planeten des Geographen. Er hatte noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen.
Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane?
Das kann ich nicht wissen.
Ach, und Berge?
Das kann ich auch nicht wissen.
Aber ihr seid Geograf. Und Städte und Flüsse und Wüsten?
Auch das kann ich nicht wissen.
Aber ihr seid doch Geograf.
Richtig, aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograf geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograf über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen.
Warum das?
Weil ein Forscher, der lügt, in den Geografiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt.
Wie das?
Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist.
Ich kenne einen, der wäre ein schlechter Forscher.
Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung.
Geht man nachsehen?
Nein, das ist zu umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Und du? Du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben.
Und der Geograf schlug sein Registrierbuch auf und spitzte seinen Bleistift.
Zuerst notiert man die Erzählungen der Forscher mit Bleistift. Um sie mit Tinte aufzuschreiben, wartet man, bis der Forscher Beweise geliefert hat. Nun?
Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe 3 Vulkane. 2 Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen.
Man weiß nie.
Ich habe auch eine Blume.
Wir schreiben die Blumen nicht auf.
Warum das? Sie sind das Schönste.
Weil die Blumen vergänglich sind.
Was heißt vergänglich?
Die Geografiebücher sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean seine Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf.
Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen. Was bedeutet vergänglich?
Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs Gleiche hinaus. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht.
Aber was bedeutet vergänglich?
Wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie auf eine einmal gestellte Frage verzichtet hatte.
Das heißt, von baldigem Entschwinden bedroht.
Ist meine Blume von baldigem Entschwinden bedroht?
Gewiss.
Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz. Und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen. Das war seine erste Regung von Reue. Aber er fasste wieder Mut.
Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll?
Auf dem Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf.
Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Der 7. Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Negerkönige nicht vergisst. 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen 6 Kontinenten zusammen eine ganze Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten die ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen. Dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa. Dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftrittes. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten 2-mal im Jahr. Geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Und wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenfärchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich's auszurechnen. Sie beten die Ziffern an. Das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren, es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte.
Gute Nacht,
sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl.
Gute Nacht,
sagte die Schlange.
Auf welchen Planeten bin ich gefallen?
Auf die Erde. Du bist in Afrika.
Ach, es ist also niemand auf der Erde?
Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß.
Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel.
Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort?
Er ist schön. Was willst du hier machen?
Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume.
Ah.
Und sie schwiegen.
Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.
Man ist auch bei den Menschen einsam.
Der kleine Prinz sah sie lange an.
Du bist ein drolliges Tier, dünn wie ein Finger.
Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs.
Der kleine Prinz musste lächeln.
Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen.
Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff.
Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband.
Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern.
Der kleine Prinz antwortete nichts.
Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann...
Oh, ich habe sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du immer in Rätseln?
Ich löse sie alle,
sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit 3 Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wo sind die Menschen?
Fragte höflich der kleine Prinz. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorüberziehen sehen.
Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln. Das ist sehr übel für sie.
Adieu,
sagte der kleine Prinz.
Adieu,
sagte die Blume. Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die 3 Vulkane. Und sie reichten ihm nur bis ans Knie. Und den erloschenen Vulkan benutzte er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als die Nadeln spitziger Felsen.
Guten Tag,
sagte er aufs Geratewohl.
Guten Tag, Tag,
antwortete das Echo.
Wer bist du? Seid meine Freunde. Ich bin allein.
Was für ein merkwürdiger Planet, dachte er da. Er ist ganz trocken, voller Spitzen und ganz salzig. Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer zuerst. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen.
Guten Tag,
sagte er. Da war ein blühender Rosengarten.
Guten Tag,
sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume.
Wer seid ihr?
Wir sind Rosen.
Ach.
Er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich, in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Und dann sagte er sich noch:
Ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume. Und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine 3 Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen.
Und er warf sich ins Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs.
Guten Tag,
sagte der Fuchs.
Guten Tag,
antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah.
Ich bin da, unter dem Apfelbaum.
Wer bist du? Du bist sehr hübsch.
Ich bin ein Fuchs.
Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig.
Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt.
Ach, Verzeihung,
sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu:
Was bedeutet das, zähmen?
Du bist nicht von hier. Was suchst du?
Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen?
Die Menschen, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?
Nein, ich suche Freunde. Was heißt zähmen?
Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet, sich vertraut machen.
Vertraut machen?
Gewiss. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt, ich werde für dich einzig sein in der Welt.
Ich beginne zu verstehen. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.
Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.
Oh, das ist nicht auf der Erde.
Der Fuchs schien sehr aufgeregt.
Auf einem anderen Planeten?
Ja.
Gibt es Jäger auf diesem Planeten?
Nein.
Das ist interessant. Und Hühner?
Nein.
Nichts ist vollkommen.
Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück.
Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau. Du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide liebgewinnen.
Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an.
Bitte, zähme mich.
Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.
Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich.
Was muss ich da tun?
Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können.
Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück.
Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben.
Was heißt feste Bräuche?
Auch etwas in Vergessenheit geratenes. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen festen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Da ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich. Und ich hätte niemals Ferien.
So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war...
Ach, ich werde weinen.
Das ist deine Schuld. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.
Gewiss.
Aber nun wirst du weinen.
Bestimmt.
So hast du also nichts gewonnen.
Ich habe die Farbe des Weizens gewonnen.
Dann fügte er hinzu.
Geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen. Und ich werde dir ein Geheimnis schenken.
Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen.
Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts. Niemand hat sich euch vertraut gemacht. Und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt.
Und die Rosen waren sehr beschämt.
Ihr seid schön, aber ihr seid leer. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, eine Rose ähnle euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den 2 oder 3 um der Schmetterlinge willen, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist.
Und er kam zum Fuchs zurück.
Adieu.
Adieu. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar,
wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken.
Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.
Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe.
Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.
Ich bin für meine Rose verantwortlich,
wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken.